So, einen wunderschönen guten Abend, auch von meiner Seite. Es hat schon kräftig geschmeckt, wie ich gesehen habe. Sie glauben gar nicht, wie dankbar ich bin, dass das Bier alkoholfrei ist. Wisst ihr warum? Manchmal habe ich Männerfest, da gibt es Weih und Bier. Und wenn ich dann mit dem Mann, da geht sogar noch länger, so um 8:45 noch 2 Bier oder noch 2 Viertel, der nur einen Vortrag halten muss. Ich kann Ihnen sagen, da muss ich alle meine Möglichkeiten anwenden, um die Männer wach zu halten. Trotz einer Arbeitswoche, die sie hinter sich gebracht hätten, sind sie da, finde ich toll, um ein Thema anzuhören, die Macht der Gedanken. Und ja, ich würde mich jetzt am Anfang einfach mal interessieren, was denn so Ihre Gedanken waren, als Sie das Thema gehört hätten. Was waren denn da Ihre Gedanken? Die Macht der Gedanken.
Die Gedanken bewusst auf Gutes hinlenken.
Damit sprechen Sie ja von einer bedrohlichen anderen Erfahrung. Nämlich, dass sich, sage es bewusst so, die Gedanken automatisch auf die schwierige Sache nachlenken. Und man da oft gar nicht so viel machen kann. Bitte. Bitte. Aus den Gedanken werden Taten. An was denken Sie denn da? Bitte? Auf allen Gebieten. Natürlich. Gedanken, die man pflegt, die sind ja oft mit Bildern versehen, mit Vorstellungen, Erwartungen, Sehnsüchte. Die haben oft eine Konsequenz. Ja, auch im eigenen Verhalten, wohl wahr. Weitere Gedanken zum Thema.
Zu meiner Frau gesagt, ich will hingehen, um zu hören, was er für gute Gedanken hat. Oder auch, was er bei mir dann entdecke.
Okay. Na, hat Ihre Frau Sie geschickt?
Mein Gedanke ist nein.
Nein. Sie sind sozusagen aus einer ermöglichten Überzeugung freiwillig komme.
Wir können
ihm zugute halten,
er kommt immer.
Na, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, vorher habe ich auch schon gehört, wird es aufgenommen heute Abend?
Ja.
Gut. Dann,
wenn man weil meistens ein Blatt Papier hat und da ist ein schwarzer Punkt drauf, dann sieht man normalerweise nur das Schwarze.
Genau. Gut. Und wir nehmen es auf, weil dann kann es vielleicht daheim auch die Frau nachhören. Und dann den Mann noch ein bisschen eintakten, wenn er es wieder vergisst, was die guten Gedanken waren. Weil manchmal haben die Frauen da existenzielle Interessen, dass der Mann sich nicht so viel Gedanken macht. An Stellen, wo es fast nötig wäre. Ja, ja. Ja, ich spreche da aus Erfahrung. Wisst ihr, seit 30 Jahren arbeite ich nicht nur jetzt als Pfarrer, da mit 50%, jetzt seit einiger Zeit, seit 18 Jahren bin ich Pfarrer mit einem halben Dienstauftrag, 50%. Ich schaffe aber sonst 100% freiberuflich. Und da habe ich eine Praxis für Beratung, für Coaching. Und da kommen Menschen, die manchmal so, ja, schwere Gedanken hin. Es gibt zum Beispiel 2 psychische Problemstellungen, wo die Gedanken nun definitiv nicht willentlich steuerbar sind. Das ist einmal, wenn man eine sogenannte Zwangsstörung erleidet. Das können Zwangsgedanken sein, in der Regel. Dann sind es einschießende Gedankengänge und die will man nicht denken, aber sie gehen nicht weg. Und das ist manchmal sehr, sehr belastend. Das kann eine junge Frau mit 18 treffen. Das kann ein Mann mit 70 anfallen. Solche sogenannten Zwangsgedanken. Oder wie ich schon erlebt habe, ein Mann Mitte 20 hat Zwangsgedanken. Fährt er mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn und plötzlich schießt ihm der Gedanke ein, wirk ihn ab. Und zwar meint er jetzt den Menschen, der vor ihm sitzt, ja, wirk ihn ab. Der will nun alles in seinem Leben bloß nicht den Menschen abwürgen. Aber der Gedanke schießt ein, sagt man, und dann gibt er sich den Befehl, jetzt hör auf mit dem Klump. Und es hört nicht auf. Das kann eine Stunde, manchmal zwei Stunden anhalten. Immer wieder, wirk ihn ab, wirk ihn ab. Und er sagt, ich bin doch Christ, wie kann ich als Christ sowas denken? Aber das sind Zwangsgedanken. Die kommen nicht aus ihm heraus im Sinne von, dass er so denken will, sondern das sind Zwangsgedanken, die schießen ein und er kann es nicht kontrollieren. Die Themen solcher Gedankengänge, die können ganz verschieden sein. Es können religiöse Gedanken sein, obszöne Gedanken, das können sexuelle Gedanken sein. Die kriegt man nicht in den Griff. Da braucht man eine Therapie, um die wieder loszuwerden. Dann gibt es eine zweite Erkrankung, ich nenne mal nur so zwei typische, psychische Erkrankungen, wo die Gedanken auch kommen, ohne dass man sie steuern kann. Das nennt man dann eine Psychose. Haben Sie schon mal gehört? Zu den Psychosen zählt man zum Beispiel Schizophrenien. Das sind schwere psychische Störungen, wo der Stoffwechsel im Gehirn, in einem bestimmten Bereich des Gehirns durcheinanderläuft. Und wenn das passiert, dann plötzlich hat man auch solche einschießenden Gedanken. Man sieht aber manchmal Dinge, die andere nicht sehen. Man hört Stimmen, die andere nicht hören. Zum Beispiel kann dann so ein betroffener Mensch sagen, da hinten im Eck, da oben, da ist eine Kamera. Und die hat der CIA eingebaut. Und die beobachten mich. Und zwar nur mich. Da kann ich dem Menschen sagen, hey, dahinter gibt's keine Kamera. Da sagt er, doch, doch, das ist eine Kamera. Dann nehme ich einen Stuhl oder holt Leute von euch und steigt dann dahinter auf und mach im Eck, hey, guck mal, da ist keine Kamera. Dann sagt er, doch, das ist eine Durchgreifkamera. Durch die kann man durchgreifen. Und dann kann der Mensch mir noch sagen, was für ein Typ Kamera das ist. Sogar der Typennummer von dieser Kamera. Eine Canon irgendwas. Der sieht sie, also sein Hirn baut in ihm die Kamera real auf, obwohl sie nicht da ist. Das sind ganz blöde Erkrankungen, wenn man daran erkrankt ist. Und es geht aber oft auch mit Gedanken dann einher, die man nicht so einfach beeinflussen kann. Da braucht es dann definitiv fachliche Hilfe. Und wenn solche Gedanken vorliegen, was ist der Facharzt fürs Herz? Wie heißt der? Und was ist der Facharzt für die Knochen? Bitte? Nicht der Knochenarzt. Der Orthopäde, natürlich. Und der Facharzt für die Niere, der wird schon ein bisschen komplizierter. Nephrologe, genau. Und so hat jeder Facharzt seinen Titel. Und was ist der Facharzt für die Stoffwechselprozesse im Gehirn? Wie heißt der? Der Neurologe, der ist zuständig für die Leitungsbahnen, natürlich auch im Gehirn, aber der beschäftigt sich mit den Leitungsbahnen, mit den Nervenbahnen durch den ganzen Körper. Wie heißt der Facharzt fürs Gehirn? Nicht Psychologe, das ist der Psychiater. Und wenn man das Wort ausspricht, Psychiater, da kriegen andere schon höherer Blutdruck. Da will ich nie noch. Und Chemie schlug ihn nicht. Das ist ganz große Dummheit. Weil der Facharzt, der beschäftigt sich mit dem Organ Gehirn. Und wenn wir im Gehirn Störungen haben, dann weiß er das genau und kann es zuordnen und kann mit Medikamenten in der Regel eine erste Hilfe anbieten. Manchmal sogar die entscheidende Hilfe. Das Dumme ist, wenn man es irgendwo im Magen hin, dann haben wir Bauchweh. Wenn wir uns verletzen, eine Wunde haben, dann tut das weh. Wenn aber der Stoffwechsel im Gehirn nicht richtig funktioniert, wie wirkt sich das aus? Das wirkt sich aus, natürlich. Aber es tut nicht weh. Und wie zeigt sich das, wenn es eine Stoffwechselstörung gibt im Gehirn? In der Regel durch verändertes Verhalten. Zu diesem Verhalten gehört ein depressives Verhalten, Angstverhalten oder so Zwangsverhalten oder eben auch so schwere psychische Erkrankungen mit Plus-Symptomatiken. Das heißt, Erkrankungen, wo man Sachen sieht, die es nicht gibt und Stimme hört, die andere nicht wahrnehmen. In solchen Fällen, da bitte ich Sie einfach, suchen Sie diesen Facharzt auf. Das sind keine unmögliche Leute, sondern die kennen sich halt aus im Blick auf den Stoffwechsel unseres Gehirns. Wenn ich über die Macht der Gedanken jetzt heute Abend rede, dann rede ich jetzt nicht über diese Gedanken, die krankheitsbedingt einschießen oder sich aufbauen in unserem Gehirn. Sondern ich rede heute Abend über Sorgengedanken, über viele Grübeleien, über Negativbewertungen, die man vornimmt. Ich rede heute Abend über Sachen, wo manchmal die Frau einen zum Vortrag schicken kann. Ja, wenn sie merkt, der Mann nimmt es einfach ein bisschen zu genau, zum Beispiel. Oder er ist da sehr pingelig unterwegs. Ja? Dann hat man manchmal das Gefühl, der Mann, der nimmt ja das 150%. Da ist es manchmal in Verbindung. Aber über solche Gedanken möchte ich reden. Können wir uns darauf einlassen? Also nicht jetzt heute Abend über diese psychiatrischen Auffälligkeiten, da muss man zum Facharzt gehen, sondern über die anderen Gedankengänge. Jetzt, was sind das für Gedankengänge? Interessant ist, die Bibel, das sind ja Texte, die sind 2000 Jahre alt, 2500 Jahre alt, die wir da in der Bibel haben, teils sogar noch älter. Und die wussten damals schon ganz genau, wie das mit unseren Gedanken zusammenhängt. Nicht mit den Erkrankungen, sondern mit diesen Sorgengedanken, Grübelgedanken und so weiter. Zum Beispiel haben wir hier in Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, den Hinweis: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und da, wo Sinn steht, da gibt es dieses griechische Wort Nous. Nous. Und das Wort heißt einfach Verstand, Denken, Sinneswahrnehmung. Also verändert euch durch die Erneuerung von was? Durch die Erneuerung eures Denkens. Man kann auch sagen, hier geht es um Bewertung. Ja? Bewertung. Die Art und Weise, wie ich etwas bewerte. Das Gleiche haben wir in Epheser 4. Erneuert euch aber in eurem Geist und, jetzt kommt es wieder, Sinn. Also in eurer Art, die Dinge zu bewerten. Oder in 2. Korinther 10, Vers 5, da haben wir ein anderes Wort, aber der gleiche Wortstamm. Da heißt es, und nehmen gefangen alles Denken, das ist dann Noemata, das ist eine Pluralform, Gedankenmächte, und nehmen gefangen alle Gedankenmächte in den Gehorsam gegen Christus. Drei Textsteller allein, die davon wissen, welche Macht Gedanken ausüben können und dass es günstig ist, sich zu verändern in der Bewertung, im Nachdenken darüber. Dafür frage ich, wer von Ihnen verheiratet ist. Das sind jetzt nicht wenig. Jetzt könnt ihr wieder, jeder, der verheiratet ist, weiß einen Punkt, wo ihn seine Frau, wie soll ich sagen, furchtbar aufregt. Kennen Sie so einen Punkt? Mindestens einen. Ich habe ja nicht ausgeschlossen, dass es nicht mehr gibt. Aber mindestens einen Punkt kennen wir ja in der Regel. Hin so einen. Wo regt sie sich auf? Wo regt sie sich auf? Ein Beispiel. Bitte, wenn man
zu viel Schuhe einkauft.
Zu viel Schuhe. Ja. Meine Frau kauft zu viele Schuhe ein. Was sind da Ihre Gedanken?
Stellt
aber ein paar weniger Perlen. Jetzt kommt natürlich das stark darauf an, wie Sie das jetzt Ihrer Frau sagen. Verwenden Sie freundliche Worte? Verwenden Sie deutliche Worte? Verwenden Sie noch deutlichere Worte? Kommt immer auf die Situation drauf an, nehme ich an. Ja, so ist das bei jedem Menschen. Ich reg mich zum Beispiel maßlos auf über die Frage, wie Mann, wie Frau die Spülmaschine einräumt. Ich gestehe, ich probiere es immer wieder. Aber faktisch kann ich die Spülmaschine nur einräumen, wenn ich es heimlich mache. Und gleich auch machen. Weil meine Frau hat die Tendenz, alles nochmal neu einzuräumen. Damit sie am Ende noch zwei Gläser mehr reinkriegt. Das regt mich auf. Ja, ohne Ende regt mich das auf. Aber Vorteil ist, ich muss eigentlich nie eine Spülmaschine einräumen. Plus, wenn sie nicht da ist. Nächste Woche geht sie, am Sonntag, zur Tochter nach Berlin, weil die hat eine Engele. Und jetzt ist meine Frau gerade im Engelesmodus. Kennen Sie das? Ich kann Ihnen sagen, das ist entlastend. Da gelten plötzlich neue Maßstäbe. Genau. Dann darf ich die Spülmaschine einräumen, wie ich will. Ich lasse dann extra mal laufen, auch wenn sie bloß halber voll ist. Einfach weil es Spaß macht. Sehen Sie, und das sind Gedanken, das sind Bewertungen. Verstehen Sie, was ich meine? Wann ist eine Spülmaschine richtig eingeräumt und wann nicht? Oder wie überlebe ich das, wenn das so ist oder so ist? Noch schlimmer ist es, oder schlimmer, das heißt, gerade in einer Nähebeziehung wie der Ehe, da fühlt man sich oft sehr angetriggert. Das kennt ihr auch, das Phänomen. Man sitzt gemütlich zusammen, vielleicht guckt man gerade einen Film im Fernsehen oder man macht sogar einen Spaziergang irgendwo und dann gibt es einen Satz von der Frau und man hängt an der Decke. Kennen Sie das? Also ich kenne es. Immer wenn meine Frau in irgendeiner Form mir erklärt, wie die Welt besser funktioniert hat, bin ich krank auf dem Sofa letzte Woche. Man hört es dann noch ein bisschen. Und dann liege ich da so, oder sitze so halb auf, und plötzlich steigt mir so ein Niesreiz in die Nase. Das kennen Sie ja auch. Und dann, bevor ich überhaupt noch mein Taschentuch lange kenne, hat es schon genossen. Ich konnte es nicht unterdrücken. Dann habe ich also einfach grad ausgenossen. Meine Frau saß auf der Seite. Und dann kommen Sätze, wisst ihr, Worte. Wenn die kommen, dann bin ich an der Decke. Wie kannst du auch? Ja, oder so. Und das sind dann solche angetriggerte Situationen, wo in mir dann ein Programm abläuft, wo ich immer gleich so bewerte, dass es mich furchtbar aufregt. Übrigens, wenn jetzt ich eine Frau ein Frühstück hätte mit ihrer Frau, dann hätte ich natürlich fragen, wo regt sie ihr Mann auf? Verstehen Sie? Weil umdreht ist es ja haarscharf das Gleiche. Bloß sind die Punkte andere. Und man kann sich über manchen Mann ziemlich aufregen, mit dem, was er sich leistet. Aber all das, was da passiert, sind dann Dinge, die in unserem Kopf ablaufen. Und das ist hier gemeint. Wir nehmen ständig solche Bewertungen vor. Ständig. Ohne Unterlass. Egal, ob wir im Geschäft sind, egal, wie sich der Kollege verhält, wie sich der Chef verhält, der Nachbar, der Verwandte, ganz egal. Und das nervt, das blockiert, das macht vor allem manchmal sehr spannende, sehr intensive Gefühle. Zum Beispiel Traurigkeit. Und da gibt es auch noch in der Bibel, jetzt sind wir hier in Sirach, das ist ein apokryphes Buch, einen wunderschönen Zusammenhang. Da heißt es so: Gib dich nicht der Traurigkeit hin und plage dich nicht selbst mit deinen eigenen Gedanken. Denn ein fröhliches Herz ist des Menschen Leben und seine Freude verlängert sein Leben. Ermuntere dich und tröste dein Herz, übrigens das Herz ist der Sitz des Denkens im Alten Testament, und vertreibe die Traurigkeit von dir. Das heißt, der geht davon aus, dass man das Gefühl vertreiben kann durch eine veränderte Bewertung. Denn die Traurigkeit tötet viele Leute und dient doch zu nichts. Da gibt es einen der schönsten Sätze in der Bibel. Eifer und Zorn verkürzen das Leben. Und Sorge macht alt vor der Zeit. Wer sich viel sorgt, ja, das stand mal in Psychologie heute, schon Fachzeitschrift, wer viel sorgt, altert schneller. Waren Überschriften, aber ich dachte, haben die jetzt die Bibel zitiert oder was? Nein, das war nur wieder mal eine Untersuchung zum Stress erleben und haben sie herausgefunden, wenn man viele Sorgengedanken hat und sich macht, überschwemmt das regelmäßig den ganzen Organismus mit Stresshormonen und dadurch altert man schneller. Und dann noch ein ermutigendes Wort, ein Herz, also ein Gedanke, ein Denken, das heiter und beimal fröhlich ist, sorgt für gutes Essen. Sollten Sie mal kochen, wer kocht von Ihnen ab und zu? Na, das ist jetzt aber doch einiges. Weil ich sage immer so, ich koche neu, dafür habe ich geheiratet. Aber ich habe auch schon mitgekriegt, es gibt Männer, denen macht sogar Spaß. Angenommen, jetzt haben sie gekocht und sie haben es versalzen. Wie überlebt man dann das Essen? Vor allem die Kommentare von der Frau. Machen Sie ein paar Witz, steht da. Ein Herz, das heiter und beimal fröhlich ist, sorgt für gutes Essen. Ich sage nicht, ihr esset alles. Wenn die Stimmung gut ist, kein Problem. Gedanken wirken sich immer ganzheitlich aus auf uns. Ganzheitlich heißt, das betrifft unseren Leib. Schwere Gedanken machen sich am Leib zu schaffen. Das betrifft Verhalten und Erleben, das ist das psychische Erleben. Das betrifft die Biografie. Schwere Gedanken betreffen auch Beziehungen, auch Arbeitsbeziehungen und natürlich auch den Glauben, auch die Erfahrung, die ich mit Gott mache. Die unsichtbare Welt umgibt und durchdringt den Menschen, den ganzen Menschen. Und deshalb, wenn ich jetzt irgendwo solche Gedanken denke, hat es auch wieder eine Rückwirkung. Ich habe Ihnen vorher erzählt, diese Gedanken, die finden überwiegend im Hirn statt. Im Gehirn, hier. Und das ist der Frontallappen, also hier vorne, das ist die Stirne hier, ja, Stirn ist hier vorne und da ist hinten in dem Bereich. Und das Blaue, das ist das sogenannte Gefühlsgedächtnis. Limbisches System heißt das. Übrigens, da ist die Amygdala hier. Die Amygdala, wenn wir so angetriggert werden durchs Verhalten von unserer Frau, dann ist diese Amygdala hyperaktiv. Und die löst dann eine Stressreaktion aus. Und sie prüft sofort, wenn sowas kommt, dann prüft sie und scannt sie das gesamte Gefühlsgedächtnis, ob dieser Satz schwierig ist, gefährlich oder sonst was ist. Und wenn die Amygdala zum Ergebnis kommt, gefährlich, gibt es eine Stressreaktion. Das geht übrigens in 0,5 Sekunden, ist dieser Scan erledigt. Ratzfatz, ganz schnell. Deshalb hängen wir dann von 0, nix an der Decke. Oder umgekehrt, die Frau wegen uns. Und das hat was zu tun mit unserem Gehirn. Und das Gehirn funktioniert ja so, das sind so Nervenzellen. Hier ist so eine Nervenzelle, da ist so eine Nervenzelle, da ist eine. Und diese Nervenzellen hängen alle aneinander. Nicht alle mit allen, aber eine Nervenzelle kann mit bis zu 10.000 Nervenzellen im Kontakt sein. Gleichzeitig. Und wir haben etwa 100 Milliarden Nervenzellen im Kopf. Das kann man sich mal ausrechnen, wie viel das theoretisch sein kann. Das ist eine unvorstellbare Zahl, mit wie vielen Zellen die Zellen in gleichzeitiger Kommunikation stehen. Bitte? Haben das alle, ist Ihre Frage. Da möchte ich Ihnen einfach mal ein bisschen sagen, als Sie auf die Welt gekommen sind, als kleiner Bub, so ein Frischling, hätten Sie mal 300 Milliarden Nervenzellen gehabt. Sind schon ein paar verloren gegangen. Das sind ja Schätzungen, Hirndichte-Messungen. Kann man heute wunderschön machen. Das sind Schätzungen. Aber jetzt gibt es halt das Problem, wenn man zum Beispiel an einer Demenz erkrankt, Demenz, dann sterben, je nach Demenzverlauf, solche Nervenzellen ab. Und das sind die tot. Und je nachdem, wo das passiert, wirkt sich's aus. Ja, bei der Alzheimer'schen Erkrankung, im Gedächtnis, aber es gibt auch andere Erkrankungen, da ist das Gedächtnis noch da, aber andere Funktionen lassen nach oder verliert man ganz. Das hat man nicht in der Hand. Das kann über einen kommen, so eine Erkrankung. Es gibt einen Altersknast. Wisst ihr, wo der Altersknast ist? Da ist in Singen, soweit ich informiert bin. Und dort sitzen viele Opas ein. Warum? Aufgrund von demenziellen Erkrankungen sind bei denen hier im Frontallappen bestimmte Nervenzellen kaputt gegangen. Nervenzellen von sogenannten Kontrollzentren. Und es gibt zum Beispiel Kontrollzentren, die kontrollieren die sexuellen Impulse. Und wenn diese Kontrollzentren kaputt sind, was ist dann? Dann tut man sich schwer, sich sexuell zu kontrollieren. Und wenn jetzt ein Opa anfängt, mit der Enkelin sexuell rumzumachen, mit so einem kleinen Mädle, ist das eine Katastrophe für eine Familie. Und wenn man dann feststellt, es geht zurück auf so eine Erkrankung, was muss man dann machen? Dann weiß man definitiv, dieser Opa kann sich nie mehr in seinem Leben hier kontrollieren. Nicht nur, dass er eine Straftat begangen hat, sondern man muss ihn vor anderen schützen oder die Gesellschaft muss sich vor ihm schützen. Lässt man ihn frei, geht er sofort wieder auf irgendwelche Mädler zu und kann es nicht kontrollieren. Das kann uns alle blühen. Ja, nicht jeden trifft's, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, sowas und anderes, was im Alter kommen kann. Also alles Denken, alle Gedanken, die wir haben, bilden sich so im Hirn ab. Dann im Einzelnen, das erspare ich mir jetzt, diese synaptischen Vorgänge, das ist hier in dieser Andockstelle, da geht es dann echt um die Chemie, weil in diesen Vesikeln, das sind diese Taschen hier, diese Taschen, da sind Moleküle eingelagert, zum Beispiel Serotonin in bestimmten Bereichen oder Dopamin. Da wenn Schizophrenie-Erkrankungen sind, dann ist es oft im Dopaminsystem, wo das überwiegend mit Dopamin funktioniert. Und da gibt es dann Störungen und Psychiater wissen dann, wie sie mit Medikamenten helfen können, dass diese Störungen in diesen synaptischen Anbindungen sich wieder beheben im Lauf der Zeit. Ist es soweit nachvollziehbar, was ich bis jetzt erzählt habe? Gibt es Fragen bis zu diesem Punkt? Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Alle Menschen, Sie und ich, auch unsere Angehörigen, haben gelernt, bestimmte Dinge zu bewerten. Und wenn unser Hirn bestimmte Dinge glaubt zu erkennen, dann gibt das Gehirn uns die Rückmeldung im Bewusstsein, das muss das sein. Ob es das jetzt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das Gehirn hat gelernt, Dinge zu erkennen und uns dann eine Rückmeldung zu geben. Wollen wir es mal probieren? Gucken wir mal. Was ist das? Was sagt Ihr Hirn, was das ist? Bitte? Ein Kuh oder ein Kalb? Eine Satellitenaufnahme. Oder das Weltraum aufgenommen. Was machen Sie jetzt mit Ihrer Kuh? Eine Kuh von vorne. Die Kuh guckt nach rechts. Wer sieht der Kuh? Ganz ehrlich. Wer sieht noch keine Kuh? Ganz ehrlich. Tja, ich sage Ihnen was, jetzt können wir den Abend verbringen und Sie können diskutieren, wo ist Kuh und wo ist Weltall. Oder ein Satellitenbild über eine Bucht oder was weiß ich, was alles gibt. Interessant wird es übrigens, wenn Paare beieinander sind. Da habe ich ein Candlelight-Dinner kalter und da waren da so lauter Ehepaare da und vorne saß ein älteres Ehepaar. Ich zeige dieses Bild. Der Mann sagt sofort, das ist eine Satellitenaufnahme. Die Frau sagt, neu, das ist eine Kuh. Der Mann sagt ganz spontan, spinnst jetzt oder was? Neu, das ist eine Kuh, sagt Frau. Das kann gar nicht sein. Und dann haben die angefangen, so Händel zum kriegen. Dann habe ich gedacht, das unterbreche ich jetzt nicht. Ja? Ich hab die einfach mindestens eine Minute lang streiten lassen, das war herrlich. Ja? Die anderen Paare haben so gelacht vor lauter Schadenfreude, ja? Weil die haben es genauso gewusst, dass sie es nicht genau geschnallt haben, ja? Also gleichzeitig, was es ist. Aber die zwei haben einfach mal vorbildhaft gestritten. Ja, übrigens, das ist auch manchmal in der Firma interessant. Wenn ihr dann so mit Mitarbeitern schafft und zeigt es, ja, war immer in einer Abteilung, haben alle gesagt, Satellitenaufnahmen, das und das. Und dann sagt einer, es ist eine Kuh. Also, dass die nicht vom Stuhl nachgeflogen sind, vor Lachen, wie man da drin eine Kuh sehen kann, das war noch alles. Und das war genau der, den sie auch noch gemobbt haben. Und dann habe ich gesagt, ihr liebe Männer, jetzt muss ich euch mal was sagen. Derjenige, den ihr auf dem Kieger habt, war der Einzige, der es geschnallt hat. Und da zeige ich das. Na, waren die ruhig. Und der Hauptredelsführer gegen den habe ich noch gefragt, seht ihr jetzt Kuh? Und der saß da, ich sehe keine Kuh. War ja klar. Der wollte partout keine Kuh sehen. Der wollte ja weiter recht haben. Aber am Ende war es wirklich klar. Das ist eine Kuh. Sehen Sie jetzt die Kuh? Wer sieht sie immer noch nicht? Kuh. Man darf sie auch immer noch nicht sehen, die Kuh. Ja. Aber schauen Sie, so sind wir. Wir sehen, was wir sehen wollen. Nein, was unser Hirn erkennt. Schauen Sie mal, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, sehen Sie jetzt die Kuh? Und dass kein Kälbel ist, das sieht man dann an andere Sachen. So schnell lernt es unser Hirn, dass das definitiv eine Kuh sein muss. Bloß, was machen wir? Wir sehen jetzt noch keine Kuh, der andere sieht die Kuh und jetzt kämpfen wir um was? Wer es recht sieht, wer hat recht? Und jetzt kommt die Macht der Gedanken. Ich denke bei mir, so wie ich sehe, ist richtig. Und was sagt der andere? Das ist eine Kuh. Ist doch logisch. Ich habe recht. Und was passiert jetzt, wenn man in der Abteilung, wenn man daheim, in der Familie, so ums Recht kämpft? Da gibt es Stimmung. Danke für die vornehme Formulierung. Da gibt es mindestens angeregte Stimmung. Und dabei unterliegen wir nur Denkfehlern. Ich habe jetzt all die Jahre eins lernen dürfen, dass wenn ein anderer was behauptet, was ich noch nicht sehe, dass ich vorsichtig bin und dass ich sage, das täte mich jetzt interessieren, wie sie drauf kommt, das so oder anders zu sehen, als so wie ich es sehe. Und dann lasse ich mir das erklären vom anderen. Es ist faszinierend, was man da alles lernen kann. Bloß weil ich es noch nicht sehe. Weil unser ganzes Denken ist immer fokussiert, sagt man auch, fokussiert. Eine unserer Töchter, wir haben drei Töchter und einen Sohn, die hat einen Rollerunfall gehabt. Da wurde sie aus der Seitenstraße kommend, war das ein Geländewagen, sie ist auf der Hauptstraße gefahren, es war schon Nacht und regnerisch. Und dann hat er sie nicht gesehen und hat sie einfach aufgabelt mit seinem Auto. Beim Einfahren in die Hauptstraße. Dann fliegt die 5 Meter etwa bis auf die andere Straßenseite, bis auf den Gehweg auf der anderen Seite von der Hauptstraße. Zum Glück hat sie nichts gebrochen, aber sie war blau von oben bis unten. Meine Frau, die war ziemlich erregt, sagen wir mal so. 3 Monate später etwa beobachtet meine Frau einen Unfall mit einem Auto und mit dem Roller. Was macht meine Frau? Hält sofort an und sagt, ich habe es gesehen, ich bin Zeugin. Kommt Polizei, Zeugenaufnahme, wie es halt macht, Polizei. Und meine Frau sagt aus, wie der Unfall abgelaufen ist. 2 Tage später ruft die Polizei an, ob sie meine Frau sprechen könntet. Dann habe ich gedacht, jetzt wird es ja lustig. Ja? Was will die jetzt von meiner Frau? Geht meine Frau ins Telefon, erklärt ihr der Polizist, Frau Faeser, so leid es uns tut, aber ihre Zeugenaussage stimmt mit den, wie sagt man, mit den Indizien nicht überein. Definitiv hat der Rollerfahrer dem Auto die Vorfahrt genommen. Was hat meine Frau gesehen? Warum hat sie so gesehen? Weil sie fokussiert war auf Grunderfahrung mit der eigenen Tochter. Und die Polizei erklärt meiner Frau, dass es nicht stimmt. Sie glaube gar nicht, wie mir das gefallen hat. Ja. Einmal eine amtliche Erklärung, dass sie nicht recht hat. Weil meistens hat sie recht, das ist immer das Blöde. Aber so ticke ich ja auch. Ich nehme bestimmte Dinge wahr und dann ordne ich es ein und dann denke ich immer, so muss sein und anders kann es gar nicht sein. Nochmal, es ist Weisheit, wenn man lernt, die Sache so lang wie möglich offen zu halten, wenn ich es noch nicht verstehe. Und mir eckert an, im Privaten wie im Beruflichen, wenn wir schnell immer meinen, so ist und anders kann es gar nicht sein. Wir sind einfach eingeschränkt. Nicht, wir sind dumm, das heißt es nicht. Aber in unserer Wahrnehmung ist es immer so, wir nehmen nie alles richtig wahr. Ein anderes Beispiel. Der Balge in der Mitte. Wo ist er heller? Und dunkler? Und das ist wieder eine typische Täuschung. Wenn man nämlich oben und unten abdeckt, merkt man, wie der Balge genau gleich hell oder gleich dunkel ist. Ja, ich kann es eigentlich gar nicht richtig vormachen.
Aber wenn Sie das mal wegbringen, der Dame, gucken Sie mal, der Balge, das ist überall genau gleich. Gleich hell.
Das heißt, immer vom Kontext her wirken die Dinge anders. Und das ist das Verrückte. Und wenn wir dann immer meinen, so wie ich sehe, muss sein, denn ich sehe es ja, sind Sie vorsichtig. Ihr Frau könnt recht haben. Ihr Kind könnt recht haben. Der Kollege könnt recht haben. Gescheiter oder weiser ist es, sich dafür zu interessieren, wie der andere drauf kommt, es so zu sehen, wie er es sieht. Hier unterliegen wir übrigens immer unserem Paradigma. Wenn Sie den Begriff mal gehört, Paradigma, da gibt es verschiedene Einsätze für dieses Wort. In der Psychologie beschreibt ein Paradigma die Art und Weise, wie ein Mensch wahrnimmt, bewertet, wie er fühlt, handelt. Man nennt es auch Engramme, das hat man früher dazu gesagt. Heute kann man es Paradigma nennen. Und wie Sie etwas bewerten, wahrnehmen, bewerten, befühlen und behandeln, ist ganz häufig gelernt. So wie man schon in der Kindheit gelernt hat. Und da gibt es dann manchmal primäre Überzeugungen. Ich habe früher immer eine Geschichte erzählt, so fiktiv aus dem Gemeinderat. Wisst ihr, da kann es sein, da war klar, die eine Gemeinderatsfraktion muss aus politischem Grund für eine neue Anschlussunterbringung von Migranten argumentieren. Ja, und dann wird immer überlegt, natürlich in der Sitzung vorher, wer erzählt es, wer begründet es im Gemeinderat. Und dann haben sie einen guten Redner in der Fraktion und der hält eine feurige Rede, warum es wichtig ist, dass man einen Neubau macht. Für Migranten, für die Anschlussunterbringung. Nachher kriegt er Lob von seinen Fraktionskollegen, Lob von der anderen. Das sei so gut begründet gewesen und so weiter. Und was macht man nach der Gemeinderatssitzung? Da geht man noch in Bären. Und dann trinkt er ein Viertel, ein zweites Viertel, und dann kommt das dritte Viertel, angesprochen auf das Thema, haut er plötzlich auf den Tisch und sagt, und die Kanacker kehren alle heimgeschickt. Und dann merkt man Folgendes. Jeder von uns hat primäre Überzeugungen. Das sind die, die wir schon als Kind gelernt haben. Und jeder von uns hat gelernt, wie man sich verhält. Verstehen Sie? Das ist so, da kommen wir mal ein bisschen angestreifter durchs Leben. Aber in uns gibt es solche primären Überzeugungen. Mittlerweile bin ich jetzt fast 10 Jahre selber im Stadtrat in Kirchheim und ich weiß, das funktioniert tatsächlich so. Das muss noch lange nicht heißen, wenn da argumentiert wird, dass man es auch wirklich glaubt. Sondern das sind oft primäre Überzeugungen, die einen selber enorm leiten und entsprechend beeinflussen können. Können Sie das nachvollziehen, das Thema? So, jetzt ist die Reihenfolge so, ich nehme was wahr, ich bewerte es und was kommt jetzt? jetzt befühle ich es. Viele Gefühle in unserem Leben entstehen aufgrund der Bewertung einer bestimmten Situation. Welche Gefühle gibt es denn? Wir haben hier zum Beispiel sogenannte Zuneigungsgefühle. Liebe, Sympathie, Mitgefühl, Stolz, Hoffnung, Sehnen, Überraschung, Schreck. Das sind Zuneigungsgefühle. Wenn ich das so fühle, fühle ich mich zu einem Menschen hin mehr hingezogen. Dann gibt es aber auch Gefühle, das Gegenteil, Abneigungsgefühle. Ekel, Abscheu, Verachtung, Ärger, Wut, Zorn, Angst, Hass, Eifersucht, Neid. Das sind sogenannte Abneigungsgefühle. Alle diese Gefühle hängen damit zusammen, wie ich die Dinge bewerte. Deshalb sind die Gedanken so mächtig. Je nachdem, was für Gedanken ich mir mache, kriege ich entsprechende Gefühle. Oder Gefühle des Wohlbefindens, Lustgefühle, Genusserleben, Freude, Zufriedenheit, Erleichterung, Entspanntheit, Glück. Oder aber Gefühle des Unbehagens, Niedergeschlagenheit, Missmut, Trauer, Kummer, Scham, Schuldgefühle, Langeweile, Müdigkeit, Leere, Anspannung, Nervosität, Unruhe, Stress, Einsamkeitsgefühle. Das sind lauter Gefühle, die entstehen immer, je nachdem, wie ich eine Sache bewerte. Und das kann ich steuern durch neue Bewertungen. Indem ich lerne, realistischer zu denken, oder für Christen sage ich so, indem ich lerne, mehr von Gott her zu denken und mehr die Dinge so zu sehen, wie Jesus Christus sie sieht. Das ist eine enorme Hilfe, weil ich es hier mit anderen Wertvorgaben zu tun habe, als die, die ich schon als Kind gelernt habe. Natürlich gibt es auch andere Gefühle, das sind vom Körper ausgehende Gefühle, wie zum Beispiel Hungergefühle. Also jetzt nehme ich, jetzt haben wir keine Hungergefühle mehr. Jetzt haben wir eher Müdigkeitsgefühle. Ja? Und wenn man müde wird, was ist dann immer mehr in unserem Kopf? Fenster auf, Sauerstoff frei oder aber nichts wie heim ins Bett. Je nachdem. Durstgefühl, da will er was trinken. Sexualität, auch körperorientiertes Gefühl. Und wenn ich Zahnweh habe, das furchtbar weh tut, was will er dann? So schnell wie möglich Schmerz weg. Egal, wenn er bohrt oder irgendwas macht, der Zahnarzt, Hauptsache der Schmerz hört auf. Das sind körperorientierte Gefühle. Jetzt will ich Ihnen das mal in der Theorie zeigen. Schauen Sie, hier haben wir einen Auslöser, eine Situation. Machen wir es mal ganz neutral. Jetzt haben Sie heute Abend, wer hat mich heute Abend das erste Mal gesehen? So. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie mich gesehen haben? Ja, ganz ehrlich, ich bin nicht beleidigt. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie mich gesehen haben? Der Fes, da haben Sie mich schon zweiter Mal gesehen. Ja, man kann ja nur sagen, gleichfalls. Aber jetzt mal die mir zum ersten Mal gesehen haben. Was war Ihr erster Gedanke im Blick auf mich? Oder Ihr allererster Gedanke? Der fährt bestimmt ein SUV. Echt? X3 oder was Größeres oder so. Echt? Ist interessant, wie Sie da drauf kommen. Ich möchte jetzt nicht Ihr... Bitte? Ja, aber wisst ihr, mich interessiert jetzt sehr viel mehr, wie Sie da drauf kommen. Weil das hat ja wieder was mit Ihren Paradigmen, mit Ihrer Geschichte zu tun. Dass Sie Menschen, die so aussehen wie ich, mit SUV verbinden. Ist mir jetzt auch noch nie passiert, aber... Mit Referent. Also ich gebe es dazu, ich fahre einen Mercedes. Aber wisst ihr, bei uns da in der Nähe von Stuttgart, da kommt man am Mercedes nicht vorbei. Das ist einfach, wie es ist. Ich habe einen Schwager, der schafft bei Mercedes. Und dann kriegt er immer mit, wie viele Kilometer ich im Jahr fahren muss. Und ich fahre immer so 50.000 Kilometer. Und ich bin lange Zeit, bin ich immer so Japaner gefahren, also wirklich halt normale Autos. Ja. Dann hat er gesagt, wenn du jetzt beim nächsten Mal nicht einen Mercedes nimmst, dann bin ich mit dir sauer. Ja. Also da ging er richtig ans Eingemachte. Und da gibt es natürlich Beziehungen, verstehen Sie? Und Rabatte. Und am Ende guckt da ein Mercedes raus. Weiter, erste Gedanken, als Sie mich sehen. Bitte. Irgendwas halt. Ich bin auch Vater. Vater von 4 Kindern. Das ist auch vielversprechend. Also, das heißt, vielversprechend, oh, der macht viele Sachen. Ja, interessant. Mal gucken, was da rauskommt. Genau. Zusammengefasst. Sie sehen mich zum ersten Mal. Was passiert jetzt? Sie nehmen mich wahr. Also Ihr Hirn hat mich wahrgenommen als allererstes. Und Ihr Gehirn hat mich gescannt. Und nach dem Scan kam eine Gefühlsüberzeugung raus, so gefühlsmäßig. Und das kann entweder positiv sein oder aber auch negativ. Warum? Je nachdem, was Ihr Hirn gescannt hat. Es kann sein, ich sehe so aus wie der Onkel Fritz von früher. Und wenn Sie mit dem Onkel Fritz von früher nicht klarkommen sind, und Ihr Hirn sieht mich jetzt. Was kriegen Sie für ein Gefühl über mich? Oh, nicht schon wieder. Ja? Das ist völlig irrational. Das ist nicht logisch. Verstehen Sie, was Ihr Hirn da denkt? Aber es ist die Gefühlserinnerung, die zu solchen Gedanken führen und zu solchen Überzeugungen anleiten kann. Das ist die Wahrnehmung durchs Hirn. Und wenn Sie dann die ganze Zeit an Onkel Fritz denkt, dann werden Sie mich entsprechend bewerten. Und dann musst du dir ganz oben schaffen, wie blöd, dass ich ein bisschen vom Onkel Fritz wegkomme. Und diese Gedanken und Bewertungen führen dann zu bestimmten Gefühlen. Und dann kann es sein, jetzt habe ich ganz oben eine Ohr gestrengt und Sie fahren toll, man denkt, es war einfach ein blöder Vortrag. Weil ich immer noch in der Schublade Onkel Fritz bin. Verstehen Sie? So geht es halt. Und dann bin ich da drin und ich komme schier nicht mehr raus. Und das führt dann, jemand hat gesagt, Gedanken führen zum Tun. Sie haben es da gesagt dahinter. Das führt dann immer zu einem entsprechenden Handeln. Man kann auch sagen, viele Gefühle des Menschen hängen von den Gedanken und Bewertungen der jeweiligen Situation ab. Wenn man jetzt Zeit hättet, einen Haufen Zeit, dann würde ich jetzt mit Ihnen das machen. Das erinnert mich jetzt an die Frage, wie lange geht es eigentlich? Wann soll der aufhören? Bitte? Spätestens bis 9. Dann habe ich also noch gut 15 Minuten Zeit. Bitte, eine halbe Stunde noch? Ja, vielleicht. Vielleicht wird ja auch ich mir und will auch ihm. Kennt ja, ist ja Quatsch. Na, erkläre ich Ihnen das mal. Jetzt nehmen wir mal irgendeine Situation. Hätten Sie eine Situation, wo Sie sich heute schon aufgeregt hätten oder wo Sie so typischerweise reagiert hätten? Wer hätte da so eine Situation? Irgendwas. Es kommt mit der Familie zusammenhängen, mit der Frau, mit dem Geschäft, mit dem Nachbar, ganz egal.
Ich habe mein Auto zu Fuß bei der Kälte aus der Werkstatt holen müssen.
Aha.
Eine lange Strecke laufen müssen.
Also, Sie mussten eine lange Strecke bei Kälte laufen. So, war das die Situation? Wie haben Sie das bewertet?
Es muss leider sein.
Also, es muss leider sein. Das ist ja wahrscheinlich schon der zweite Gedanke. Der erste Gedanke, Weil wenn sie sagen, das muss ja leider sein, dann laufen sie ja schon los. Gab es noch einen Gedanken früher? Ich frage einfach mal vorsichtig. Aha. Also, jetzt muss er auch noch aufhören. Und bei dem Wetter nun aus. So? Ja. Sehen, was bastelt. Sie sind schon im Ruhestand. Basteln. Und was ist er?
Schöne Kirchenfenster macht
er. Ah. Das ist wunderbar. Also, ja, nur bevor ich Bastler schreibe, ich schreibe halt Bastler. Ja. Also, ihre Gedanke war, ich muss das Schöne basteln. Ja. Schönes basteln. Basteln, unterbrechen. Das war ihr Gedanke. Was war ihr Gefühl, das da rauskommt? Ja, aber bis sie entschieden waren, das kam mir offenbar nicht gleich. Ja, ja. Aber was war ihr Gefühl, bevor sie sich entschieden hin? Ja, wir müssen ihn fragen. Ihn fragen. Bitte? Wisst ihr, das Interessante ist, wenn's um die Gefühle geht, dann geht's jetzt ums Gefühl und nicht ums Denken. Weil gedacht haben sie ja schon, ich muss das schöne Basteln unterbrechen. Was ist da das normale Gefühl, was da rauskommt? So geschwind halt. Kein Frust. Ärger. So leichter Ärger.
Auch kein Ärger.
Ein halber Ärger. Ich will sie doch nicht erpressen. Ich will fragen, was das Gefühl war. Dann lassen wir es mal offen. Ich mache mal ein Fragezeichen an. Ja? Ist offen. Auf jeden Fall war das dann von vornherein klar, ich muss jetzt das schöne Basteln unterbrechen, hurra, ich gehe jetzt und hol das Auto. War das so? Na, das glaube ich Ihnen schlicht nicht. Hol das Auto. Also das heißt, bitte? Weil ich es heute Abend brauche, muss ich mein Auto holen. Schauen Sie. Jetzt hat, egal was so ein Gefühl war, das Verhalten wäre gewesen normal, wenn es jetzt heute Abend das Auto nicht gebraucht hätte, wäre es ja wahrscheinlich auch nicht gegangen, ja, um das Auto zum Holler, wenn sie es nicht gebraucht hättet. Ja. Schauen Sie, jetzt passiert Folgendes. Egal wie das Verhalten dann aussieht, dann gehen wir wieder so im Kreis rum. Jetzt hilft Ihnen das ja nichts. Ich muss das schöne Basteln unterbrechen, sondern jetzt kommt der neue Bewertungsgedanke. Heute Abend brauche ich es ja. Ja. Und was ist dann das Gefühl? Das Gefühl heißt dann neutral, ja, also Zuversicht zum Beispiel. Und dann gehe ich und hol's. Das wäre dann die Folge. Ja, ich hol's. Oder man kann das auch hier dann reinschreiben und sagen, ich muss schönes Basteln unterbrechen. Und jetzt könnte man schon früher ansetzen, wenn man da leidet, da leiden sie ja nicht drunter, sie haben ja das dann gemacht. Aber dann können wir sicher auch sagen, zum Beispiel, aber der Vortrag ist es mir wert. Ja? Also, was ist dann mein Gefühl? Auch wieder Zuversicht. Und ich hol's. So, darf ich so etwas schreiben? Schauen Sie, egal was jetzt das negative Selbstverbalisation war, egal was Sie da heute schon in einer anderen Situation gedacht haben, man kann mit diesem Schema wunderschön das mal aufschreiben wie denke ich üblicherweise, warum ich dann auch so negativ drauf bin, und wie könnte ich das ins Positive schieben. Also wie könnte ich jetzt das so ins Positive bringen, indem ich es neu bewerte. Oder andersrum gesagt, jetzt komme ich wieder auf die Texte, die ich schon vorher gezeigt habe. Wenn ich hergehe und meine Situation von Gott her betrachte, und das mache ich dann ich selber immer wieder, weil von der Leute kommt mir es nicht. Von der Leute bin ich narrt, von der Leute bin ich gefrustet, von allein kommt irgendwas. Aber da habe ich jetzt gelernt in meiner Lebensgeschichte, dass ich bewusst von Gott her denke. Und dass ich Sorgengedanken mir nicht lange zumute. Zum Beispiel habe ich das erste Mal erlebt, ich habe es vor einem Tisch erzählt, ich habe eine chronische Darmentzündung seit meinem 16. Lebensjahr. Da wurde es noch nicht einmal diagnostiziert, aber ich hatte es schon und hatte da eine erste Operation. Als ich dann Student war in Tübingen, da war ich so 20 Jahre alt, 19, 20 irgendwie so rum, da war das so schlimm geworden, dass ich riesige Sitzbeschwerden hatte. Und dann hat der Hausarzt in Tübingen gesagt, bei der Sache wäre es geschickt, wenn sie nach Hechingen gegangen tätet, ins Kreiskrankenhaus in Hechingen. Da gab es einen Professor Betzler, in der Tat. Und dann bin ich da hingegangen, der hat sich das angeguckt und sagt, Herr Feser, Sie haben da einen riesen Abszess. Abszess heißt eine Blase sozusagen mit lauter Eiter. Und das verursacht diese Sitzbeschwerden. Ich hatte schon einen Sitzring, wisst ihr? Einen Sitzring. Da habe ich meine ersten Prüfungen draufgeschrieben auf dem Sitzring. Und dann hat er mich operiert. Und dann hat er mir anschließend gesagt, da ist eine ganze Nierenschale Eiter rausgelaufen. Aber das Dumme war, jetzt musste das von innen nach außen zuwachsen. Verstehen Sie? Wenn sich die Wunde schließt, füllt sich das wieder. Und das Ganze war viermal. Muss ich immer nach Hechingen fahren und mich wieder operieren lassen. Viermal. Dann hatte ich Ruhe, etwa 3 Jahre lang. War Ruhe. Und plötzlich fängt es wieder an. Aber das nicht am Hinterteil, sondern im Bauch. Und ich habe solche Bauchschmerzen gekriegt. Da wurde ich untersucht, hin und her. Und da wurde festgestellt, in meinem Bauch war ein Riesenabszess bei den Darmschlingen da, irgendwo am Übergang vom Dünn- zum Dickdarm und mit lauter Fisteln versehen. Das sind so Hohlgänge, ja, wo auch Eider fließt und das war alles nämlich gesund. Und da war klar, ich muss wieder nach Hechingen zu dem Professor Betzler. Und dann war es aber diesmal echt ernst. Weil wenn der Bauch voller Eiter ist und da kommt Eiter ins Blut, dann wird es richtig gefährlich. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, dann hat er gesagt, Herr Feser, es hilft nichts, müssen wir operieren. Und dann kam ich an dem Abend, wo ich da eingerückt bin, auf ein Zimmer. Dann wurde man abgeführt und alles, damit man operieren kann. Und auf dem Zimmer war ein lieber alter Methodistenpastor. War interessant. Und der hatte auch eine Operation vor sich. Und dann hat er mir gezeigt, wie er es macht. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was? Wenn ihr wollt, dann beten wir jetzt den Psalm 121. Wo kommt mir Hilfe her? Von den Bergen? Nein, das waren die weltlichen Gottheiten auf den Bergen, auf den Berghöhen. Meine Hilfe kommt vom Schöpfer. Vom Gott über alles. Und dann heißt es da, der Hüter Israels schläft nicht und er schlummert nicht. Und dann habe ich an diesem Abend im Gespräch mit diesem Methodistenpastor was kapiert. Für mich und für mein Glaubensleben. Ich habe kapiert, dass der Gott, an den ich glaube, beim Aufpassen auf mich nicht einschläft. Gott schläft nicht und er schlummert nicht. Mein Bruder war damals beim Bund und hat Wache geschoben. Dann habe ich ihn gefragt, was denn der Anstrengung sei bei der Wache. Dann sagt er, dass du halt nicht einschlafst. Manchmal gibt es dann Kontrolle, ja, und wenn man dann halt schläft, kommt es blöd. Und das war das Bild, ja, in meinem Kopf. Und dann habe ich eine ganz neue Sicht mit Hilfe dieses Methodistenpastors für mich und mein Leben gelernt. Gott schläft beim Wacheschieben für mich nicht ein, er passt auf. Weil ich wusste ja schon, was eine OP bedeutet. Am anderen Morgen kommt Schwester, irgendwann, man hat sein Hemdle an, sein Häuble, seine Strümpfe und alles, was dazugehört halt. Und dann kriegt man eine Spritz. Es ging lange Jahre immer mit Spritzer. Heute gibt es kleine Tablettler. Bringt mal der Schwester dann ein blaues Tablettle. Wisst ihr, so eine kleine Pille. Blau sah sie aus. Dann frage ich Schwester, vor was ist denn das? Dann sagt sie, Herr Feser, das macht jetzt das blaue Träumchen. Damals war es halt Spritz. Dann hat man Spritz gekriegt, war Beruhigungsspritz. Habe ich natürlich alles gelernt. Und wisst ihr, nach dem blauen Träumchen-Tablette oder der Spritz, da lag man dann im Bett und wenn man dann zur Anästhesie geschoben worden ist, wisst ihr, da habe ich mich gefühlt halt wie immer Mercedes. Damals fuhr ich einen R4. Verstehen Sie? Und dann wird man da so neigeschoben, verstehen Sie? Es ist alles irgendwie easy. Aber da kommt jedes Mal bei jeder OP, ich habe jetzt schon 19 OPs gehabt wegen dieser Morbus Crohn und eine wegen meiner Bandscheibe. Und da wird man neigeschoben in der Anästhesie. Und wisst ihr, da kommen ja so gleich, die legen dann da so Schleichler da rein, wird man vorbereitet. Und dann kommt der Augenblick, wo es heißt, so jetzt muss man umsteigen. Und dann kommt man in dieser Schleuse auf diesen OP-Wagen drauf. Und da ist mir was klar geworden. Jetzt bin ich ganz allein. Meine Frau ist definitiv nicht da. Meine Kinder sind auch nicht da. Jetzt bin ich nur noch mit Gott verbunden und sonst allein. Und dann bin ich völlig hilflos ausgeliefert. Ich kriege die Narkose, zuerst eine Schlafmittelbombe, ja, wo man noch versucht, geschwind wach zu bleiben, aber dann ist man weg. Und ab da bin ich in der Hand, das ist mir dann so klar geworden, in der Hand meines Herrn. Auch wenn ich nichts mitkriege, Gott hört nicht auf mich aufzupassen. Der schläft dabei nicht ein. Und dann bin ich betend da drin und bete, Herr, jetzt bin ich gespannt, A, überlebe es, B, wenn es überlebt, wie es dann geht. Weil bei den OPs unterschreibt man, dass man völlig mit einverstanden ist, wenn man stirbt, dass man völlig mit einverstanden ist, wenn man einen künstlichen Darmausgang kriegt, dass man völlig einverstanden ist, dass einfach alles schief gehen kann. Und dann bin ich so nein und habe gelernt mittlerweile, dieses Gebet zu sprechen. Zu sagen, Herr, jetzt bin ich gespannt, wie du das machst, denn du passt auf mich auf. Verstehen Sie, das ist ein Gebet und gleichzeitig ein Denken von Gott her. Und das hat mir damals dieser Methodistenpastor gelehrt, dass ich in dieser existenziellen Notsituation nicht von mir her denke. Wisst ihr, ich war frisch verheiratet. Gerade mal 6 Wochen verheiratet und da bin ich so unter das Messer gekommen. Dass ich dann nicht denken kann, oh, wie geht es jetzt mit meiner Frau, wie geht es jetzt weiter, wie wird es und so weiter, da könnte man sich so herrlich sorgen. Sondern, dass ich das lernen durfte, das stillzulegen und von Jesus her zu denken, der auf mich aufpasst und dass ich ihm zugucke, wie er es macht. Das war interessant, wie er das macht. Mit mir, so wie ich bin. Er hat es kompliziert gemacht. Der erste Aufenthalt war 9 Wochen in Hechingen. Bis ich die ganze Gegend ums Krankenhaus rum kenne. Habe ich immer noch in Erinnerung. Weil es so lange gedauert hat. Weil es immer wieder geeitert hat und so weiter. Irgendwann durfte ich dann doch heim. Aber ich habe die Krankheit immer noch. Und wenn wieder eine OP kommt, dann weiß er schon, was er dann dem Anästhesisten sagt, dass ich zum Beispiel das blaue Träumchen nicht will. Weil dann geht es aufwachen schneller. Und so habe ich jetzt schon geübt. Und bei der letzten OP, das war die Bandscheibe, da war es dann anders. Bin ich ohne blaues Träumchen in die Anästhesie reingerollt. Montagmorgens um 7:30. Und da gucke ich an die Decke. Da sage ich zu dem Anästhesiepfleger, Sie, schauen Sie doch mal an die Decke. Da sagt er, wie, was, an die Decke gucke? Ich sage, ja, schauen Sie einfach mal hoch. Wieso? Ich sage, wenn Sie neugierig sind, schauen Sie einfach mal an die Decke. Guckt er hoch. Sagt er, das geht ja gar nicht. Jetzt saß da doch einfach eine gemeine Stubenfliege an der Decke in diesem Hygieneraum. Verstehen Sie? Dann kam der Anästhesie-Doktor, der muss ja dann vollends das Zeug da reinschieben. Dann sage ich zu dem, schauen Sie doch mal an die Decke. Jetzt ist Montagmorgen, sagt er, da gucke ich noch nicht an die Decke. Der Pfleger grinst schon. Er sagt, Sie, bevor Sie mir jetzt da einschläfern, schauen Sie einfach mal an die Decke. Also guckt er auch da hoch, sagt er, das geht ja gar nicht. Da sage ich, wie wollen Sie es denn lösen? Ja, die muss weg. Ja, wie machen Sie es, habe ich gefragt. Haben Sie einen Muggerpatscher? Nein, das hätten Sie jetzt hier nicht. Sagt der Pfleger, und wenn wir jetzt den Hausmeister holen, dann müssen wir gerade hier alles stilllegen und in den nächsten Raum gehen, wenn sie keine Lust hat. Dann sagt der Doktor, ich habe eine Idee. Verschwand und nach 30 Sekunden kommt er wieder. Mit so einem Packer grüne Tücher umwickelt. Jetzt hat er ein Wurfgeschoss gebaut. Die Fliege hat um 1 Meter ihren Platz verändert. Hat mir also gesagt, wo sie jetzt sitzt. Dann zielt er und er hat sie getroffen. Ich sah, wie die Fliege den Abgang macht und einfach abgestürzt ist. Dann sage ich zu ihm, sie, vielleicht hat sie auch bloß Kreuzweg gehabt, wie ich. Dann frage ich, ja, und wie entsorgen Sie jetzt das? Wir sind in einem hygienesterilen Raum. Dann sagt er, das machen wir einfach. Und sagt zum Pfleger, hol ein Papier. Dann hat sie die gemeine Fliege aufgenommen und entsorgt. Also da hatte ich noch einen gewissen Spaß vor der OP. Aber ich sage es Ihnen, nicht immer hat man den Spaß. Vor allem, wenn man ja auch nicht weiß, wie es ausgeht. Aber das möchte ich Ihnen sagen. Lernen Sie, von Jesus her zu denken, und von Jesus her das zu bewerten. Auch zum Beispiel mit der Ehefrau. Ich bin jetzt seit 36 Jahren verheiratet. Mittlerweile kenne ich die Frau. Und irgendwann ist mir das eingefahren, vielleicht vor 15 Jahren schon. Dann habe ich denken müssen, was ist das für eine Frau? Jetzt ist die immer noch nicht weggelaufen. Obwohl ich so bin, wie ich bin. Und meine Kinder haben mir immer erklärt, in der ganzen Pubertät, wie unmöglich ich bin. Also ich weiß definitiv, wie unmöglich ich bin. Und da ist mir das klar geworden. Und meine Frau ist noch nicht weggelaufen. Ist doch ein Hammer. Und dann konnte ich vieles ihres Verhaltens neu bewerten. Und sage, komm, schimpf nicht mit deiner Frau. Es hat gar keinen Wert. Sowieso nicht. Aber du musst auch nicht schimpfen, sondern sei einfach nur dankbar, dass diese Frau dich erträgt, wie du bist, schon so viele Jahre. Seither geht es mir viel besser mit meiner Frau. Natürlich ist mir auch klar, ich bin ja auch nicht weggelaufen. Verstehen Sie, ich hätte ja auch Grund gehabt. Und das schweißt uns immer noch zusammen. Dass wir zusammenhalten, uns lieben und viele, nicht viele, aber diese paar Sachen, wo man sich halt immer aufregt, ob die Spülmaschine ist oder anderes, dass das nicht Grund sein darf, dass die Ehe belastet wird. Sondern da lerne ich auch immer wieder aufs Neue von Jesus her zu denken. Verändere dich durch die Erneuerung deines Sinnes. Haben Sie es verstanden? Das können Sie ab sofort machen. Aber man muss es üben. Das kommt von alleine nicht. Warum muss man es üben? Ich habe Ihnen das vorher gezeigt. Diese Nervenbahnen, die wachsen. Die müssen aber wachsen, wenn wir zu neuen Bewertungen kommen wollen. Also nicht die Nervenzellen wachsen da, nicht da gibt es neue, sondern da gibt es hier eine neue Bahn, eine neue Nervenbahn. Und dieses Wachstum braucht locker 8 bis 12 Wochen. Ich muss also, wenn ich neue Bewertungen mir vornehme, bewusst so lange üben. 8 bis 12 Wochen. Und wenn ich dranbleibe, dann verändert sich tatsächlich meine Einstellung. Und das tut's. Das habe ich jetzt schon hunderte Mal erlebt, wie Menschen das lernen können. Ich erzähle Ihnen zum Schluss eine Geschichte von einem schwäbischen Bauern. Ein Bauer. Der hatte brutale Schlafstörungen. Der lebt sicherlich auch schon lange nicht mehr, weil er schon damals alt war. Und dann habe ich ihm das erklärt, mit den Gedanken hier, dass man bewusst die falschen Gedanken sich klar macht, wie man bewusst andere dagegen halten kann. Und als er kam, hat er gesagt, aber Sie, ich sage Ihnen was, Herr Faeser. Ich bin Christ und mit mir darf jetzt alles machen, bloß nichts Psychologisches. Weil er kommt zu mir, weil ich Pfarrer bin und nicht, weil ich Psychologe bin. Er hat gesagt, ist in Ordnung, wir machen es ganz biblisch. Da habe ich ihm das erklärt, mit diesen Gedanken und von Paulus her. Und haben einen Gegengedanke gefunden. Ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Und dann geht er heim. Dann kommt er wieder. Und er war richtig wohlgestimmt. Ich habe gedacht, ups, hat es geholfen? Ich frage, wie geht's Ihnen? Sagt er, schmunzelnd und mit Schadenfreude. Es hat alles nichts geholfen. Es war halt doch ein bisschen psychologisch, ja? Hat er sich nicht drauf eingelassen. Dann habe ich gefragt, Sie, wie oft kommen Ihnen diese Sorgegedanken, wenn Sie abends im Bett sind oder der Tag über? Dann sagt er, schon ein paar Mal. Ich sage, ja, wie oft? Ob ich 2 Mal? Nein. Ja, 10 Mal? Nein. Ja, 50 Mal? Nein. Ja, 100 Mal? Eher. Ja, wie oft etwa? Ich schätze 200 Mal. Dann habe ich gesagt, Sie, wie oft sollten Sie jetzt den Gegengedanken denken? Jetzt haben wir so einen Gedankenstopp geübt. Weil dann habe ich es ihm erklärt, ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Das muss man mehrfach sagen. Wie oft? Das habe ich nicht verdient. Stopp! Nimm es lieber an. Wie oft muss er das üben? Wenn er 200 Mal am Tag das denkt, muss er 200 Mal dagegen halten. Dann habe ich ihn gefragt, was schaffen Sie denn gerade? Das ist ein Schwab gewesen, da kann man wie ein Schwätzer. Und ich bin auch Bauernbub, wisst ihr, ich weiß, wie schaffe Gott. Dann habe ich gefragt, was schaffen Sie denn gerade? Dann sagt er, der hat Holzspalter, da gab es noch nicht die Spalter da, die hydraulische, sondern da gab es noch mit Muskelkraft Spalter. Er hat Spalter. Dann habe ich gesagt, Sie, das ist eine wunderbare Sache. Wenn Ihnen beim Spalter dieser üble Gedanke kommt, dann nimm jetzt einfach so ein Spechel oder so ein Holzteil und hau drauf, stopp, und dann sage zu den Gegengedanke. Echt, hat er gemeint. Ja? Jedes Mal, wenn er kommt, dann ist er wieder gegangen. Dann kommt er wieder. War leicht mürrisch. Ich habe gedacht, was hat er denn jetzt? Dann frage ich sie, was ist los? Sagt er, es hat geholfen. Der war echt sauer, dass es geholfen hat. Hat es aber auch gesehen, ja, dass es halt eine von Gott gestiftete Möglichkeit ist, dass man so seine Grübelgedanken, seine Sorgengedanken mehr und mehr kontrollieren und dann auch loswerden kann. Und wenn man sie nicht ganz los wird, dann kriegt man es doch mit einer geringeren Frequenz hin. Dann kommen sie weniger, seltener, dann kommen sie nicht mehr so stark wie bisher. Können Sie sich vorstellen? Schließen wir mit dem. Gibt es das Bonhoeffer-Gedicht? Im evangelischen Gesangbuch steht es auf der Seite 453 oder so. Nicht die Nummer, sondern Seite. In mir ist es finster. Und jetzt kommt genau das, was da im Psalm 40, Vers 18 aussteht. Aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Gott, zu dir rufe ich. Das ist ein wunderschönes Beispielgebet. Ein Gedicht, wie man als Christ oder als jemand, der auf dem Weg ist, Christ zu werden, bewusst so mit Gott sprechen kann. Und dann wird das, was mir ein Grübelgedanke hin links, das sind die Grübelgedanken, die plagenden, die notvollen Grübelgedanken, die werden dann reduziert, weil ich realistische, geistliche Gegengedanken dagegen halte. Erich Kästner sagt so, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Viel Spaß dabei. Ich bin jetzt fertig. Thank you.